Sind ihr, wer alles ist in der Ferien gewesen? Schon wieder zurück? Hey, so wenige. Bei uns in Herzogenbuchsee sind alle irgendwo noch mit in Europa verteilt und kommen dann auf die Ende Ferien wieder. Ja, ich freue mich, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich auch, dass ich doppelt dienen darf. Ich finde das cool, weil ich wieder ein bisschen reinkomme, mit Gitarre spielen. Und es macht echt Spass, vor allem auch mit meiner Frau zusammen. Wir haben hier früher mal solche Projekte miteinander und jetzt kommt das wieder so. Das ist mega schön. Ja. Merci vielmals, dürfen wir hier auch dienen. Ja. Ich würde gerne noch beten vor der Predigt und dann einsteigen. Vater im Himmel, danke dir vielmals, ja, dass wir hier zusammen sein dürfen, dass wir dürfen dich anbeten, dass wir dürfen dich ehren. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als dürfen deiner Gegenwart sein, dürfen einfach dich spüren, dich erleben, dich merken, wie du da bist. Und wir wollen unsere Herzen auch aufmachen, jetzt gerade auch für das Wort, das wir miteinander anschauen. Wir wollen offen sein für Impulse von dir, Heiliger Geist. Du siehst, wo wir stehen in unserem Alltag, in unserem Leben drinnen. Und ich danke dir einfach, dass du wirkst. Wir sind parat und sind offen für dich. Amen. Ja, wenn ich so vom Reisen habe, dann nachher ist mal meine zweite Frage. Wer war schon mal in Berlin gewesen? Ah, doch schon einige mehr. Es ist eine faszinierende Stadt, muss ich ehrlich sagen. Und etwas vom Faszinierendsten ist natürlich das Pergamonmuseum. Wer ist dort im Pergamonmuseum? Jemand? Hey, alle anderen, die in Berlin sind, die haben etwas verpasst. Weil das ist wirklich etwas sehr Spannendes. Weil der Pergamonaltar ist im Museum nachgebaut worden. Also der sieht eigentlich so aus. Jetzt muss ich schauen, dass ich richtig drücke da. Oder machst du? Ah, super. Der sieht eigentlich so aus in Griechenland, aber man hat ihn nachgebaut, jetzt so, also eine riesen, wie sagt man, Konstruktion, wahnsinnig. Man sieht auch die Grundfläche, hier, die Stege, das ist die, die man da vorne sieht. Und hinten ist dann wie so der Altarraum, wo man dann eben Tier geopfert hat und ja, wirklich alles geopfert hat, wo kreucht und fleucht, um eben dann können die Götter zu besänftigen. Was mich da fasziniert hat, ist, wie viel dass die damaligen Leute investiert haben, um irgendwelchen Göttern zu genügen. Was man da aufgebaut hat, das ist unglaublich. Nur um irgendwelche Götter zu besänftigen. Wenn man dann nachher aus einem modernen westlichen Verständnis das anschaut, dann wirkt der Ort aber auch auf eine Art fremd. Oder? Also, dass man so viel Geld, so viel Zeit, so viel auch, meine Kunst investiert hat für diese Götze, dann denkt man in der heutigen Zeit, Mann, die gibt es doch gar nicht. Warum hat man das gemacht? Das ist doch Blödsinn, hätte sowieso nichts genützt. Das ist Natur und wir wissen ja heute Abläufe. Also, da müssen wir doch nicht irgendwelche Götter besänftigen. Als aufklärte Gesellschaft müssen wir doch nicht keine Götter irgendwie oder Geister besänftigen oder um Rat fragen. Wir haben ja die Wissenschaft. Wir erkennen ja zunehmend immer mehr, wie die Welt funktioniert. Also, ich meine, das ist ja sowieso fast ein bisschen lachhaft, oder? Ist für uns ganz, also für uns westliche Menschen ist das sehr schwer nachvollziehbar. Aber das Interessante ist, wenn man dann so in die Gesellschaft hineinschaut, wenn man so genauer anschaut, dann merken wir, auch wenn wir uns heute lächerlich machen, vielleicht über so den Aberglauben, dass wir in unserer westlichen Welt sehr viel so Götzen und Götter haben. Ich sage mal Fußball. Ich weiss, eine Frau, die die Predigt bei uns in der Gemeinde gehalten hat, ist auf mich zugekommen und hat gesagt, ich habe es doch gewusst, Fußball ist ein Götz. Und der Mann ist nebenan gestanden und hat irgendwie so... Aber es ist wirklich eine Tatsache. Schaut mal euch das Fußballgeschäft an, das ist unglaublich. Die ganzen Zeremonien, die hier ablaufen während einem Fußballspiel, das ist wie ein Gottesdienst, das ist wie eine Anbetung mit dem Sing-Song, mit dem Feiern, und das ist unglaublich. Und wenn man dann nachher auch sieht, wie man da die Stars verehrt, Ronaldo und wer auch immer, ich bin nicht so Fußball begeistert, aber dann nachher merkt man, das ist ein richtiger Götterpantheon, oder? Also es sind wirklich Helden, die man fast anbetet. Jeder muss ein T-Shirt haben mit Ronaldo hinten drauf und dann nachher, wow, mega, oder? Das ist doch auch wie eine Art ein Götzendienst, eine Art Ersatzreligion. Aber es gibt auch viele andere Sachen, die eine enorme Bedeutung haben in unserer Gesellschaft. Jetzt sage ich wieder etwas Gefährliches. Das Handy. Das ist auch so ein kleiner Götz, den wir mit uns herumtragen. Und da verschreckt man manchmal, wenn man abhängig ist von dem kleinen Gerät. Oder? Oh, habe ich mein Handy dabei? Oh, jetzt hätte ich doch noch dort müssen schauen, was die WhatsApp-Nachrichten machen. Oh, dann mal anrufen. Und, ja. Oder dann nachher im Internet rumsurfen. Ich glaube, es kann niemand abstreiten, dass auch heute noch Götzen im Alltag Realität sind. Unser Alltag teilweise sogar auch prägt. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, ich brauche keinen Fußball, ich brauche kein Handy, ich brauche auch kein Auto, das vielleicht eben auch ein Götz sein kann. Ja, kannst du sagen, nein, ich, so die materiellen Sachen, das brauche ich nicht, darum habe ich keine Götze. Aber ich glaube, dass die Definition von einem Götz weitergeht als nur materielle Sachen. Ein Götz kann auch etwas im Grund gut sein, etwas, was eigentlich ja, gut ist. Zum Beispiel Familie, Gesundheit, der Arbeitsplatz oder die Arbeit, auch die Gemeinde kann auch ein Götz sein. Der Augustinus, ein Kirchenvater, der im 6. Jahrhundert gelebt hat, der redet von fehlgeleiteter Liebe. Er sagt, alles das ist ein Götz, wo man mehr Liebe schenkt, wo eigentlich dem Schöpfer gehört. Augustinus sagt, überall dort, wo wir Liebe investieren, wo eigentlich Gott gehört, das ist ein Götz. Und das hat Konsequenzen für unser Leben, für unseren Alltag, für unser Verhalten auch im Alltag drin. Was immer wir auch setzen, das wird unser Leben bestimmen. Das ist so. Dort, wo wir unser Herz dran hängen, sagt ja auch die Bibel an einer anderen Stelle, dort, das prägt uns. Das prägt unser Verhalten. Wenn uns unser guter Ruf wichtiger ist als die Wahrheit, wenn uns wichtiger ist, was die Leute über uns denken, dann fangen wir irgendeinmal anfangen zu lügen. Das ist eine Realität. Wenn Geld verdienen wichtiger ist als die Familie, dann ist die logische Konsequenz, dann vernachlässigen wir Kind zugunsten der Karriere, ist ja klar. Jemand hat mal provokativ gesagt, jede Tätigkeit ist Anbetung. Die Frage ist einfach, für wer tun wir es? Alles, was wir machen, ist irgendwo noch mit Anbetung. Wer beten wir mit dem an? Und genau diese Situation redet Gott durch den 1. Mose 20, 2-3 und macht deutlich, es gibt keinen anderen Gott. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus einem Sklavenhaus. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Alles, was nicht Gott anbetet, ist Götzendienst. Die Folgen sind leider dann auch die, dass eben die falschen Götter, die Sachen, wo wir unsere Liebe drin investieren, dass die meistens nicht das halten, was sie versprechen. Und jetzt denkst du wahrscheinlich, ja, hey, wir sind da in einer Pfingstgemeinde, wir sind doch Christen. Wir beten ja zum richtigen Gott. Ich komme ja sicher nicht dazu, irgendwelche Götzen anzubeten. Meine Liebe gehört doch Gott. Und so damit ist die Sache auch erledigt. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, jeder für sich, persönlich selber, wenn wir genau anschauen, stehen wir genauso auch in der Gefahr wie Israel, wo ja Gott Israel das sagt am Berg Sinai, bei den 10 Geboten ist das. Stehen wir genauso in der Gefahr, wo, dass wir andere Götter neben Gott zulassen. Der Martin Luther, der Reformator, hat in einem Kommentar zu den 10 Geboten mal sinngemäß Folgendes gesagt. Alles, wovon man mehr Annahme, Freude, Sinn, Hoffnung, Sicherheit erwartet als von Christus, ist per Definition unser Gott. Wie oft definieren wir uns über das, was die Menschen über uns sagen? Oder wie oft ist es so, dass wir unsere Sicherheit im Geld suchen? Haben wir genug Geld, um zu überleben? Wie oft setzen wir unsere Hoffnung auf uns selber. Wir müssen es im Griff haben. Wir müssen Kontrollen ausüben. Wir müssen die sein, die die Fäden in der Hand haben. Oder dass wir vielleicht auch die Hoffnung auf Leute, Menschen setzen, die sehr überzeugt überkommen und das Gefühl haben, ja genau, das heisst richtig, dem will ich nachfolgen. Die Bibel redet an einer anderen Stelle von, dass Sünde einem Licht umgarnt. Hebräer 12, Vers 1. Und ich glaube, wir können dort die Sünde mit Götz gleichsetzen. Und darum, glaube ich, ist es so entscheidend, dass wir gerade auch als Christen die Götze in unserem Leben erkennen. Dass wir in unserem Leben erkennen, wer, wo sind die Götze. Und ich merke immer wieder auch bei mir selber, wie wir Sachen sehr schnell zu wichtig nehmen, wie sie zu Gott werden. Wie man dort sehr viel investiert, Zeit, Geld, eben Liebe. Und dann, wie Gott zwar nicht sagt, Gott, du bist nur noch am zweiten Platz, aber praktisch macht man es eben dann gleich. Und manchmal sind die Sachen, die wir so wichtig nehmen, auf den ersten Blick total gut. Sind vielleicht sogar eben auch geistlich, wirken geistlich. Aber im Grunde nehmen sie den Platz von Jesus Christus ein. Denken wir nur mal an die Werksgerechtigkeit. Wenn wir das Gefühl haben, wir besuchen den Gottesdienst und genügen so Gott. Wir tun Gutes und beweisen so, dass wir gute Christen sein können. Wenn wir unser Verhalten so prägen, dass wir einfach immer gut sind, nett sind, lieb sind, um damit Gott zu genügen, dann ist das genauso auch ein Götz. Weil man investiert alles in dem, dass man versucht, möglichst ein guter Mensch zu sein, möglichst alles richtig zu machen und verpasst so dabei, dass es eigentlich Gott ist, der in einem wirken möchte, dass man es schaffen kann. Versteht ihr? Das Zeichen, dass man einem Götz nachfolgt, ist, dass man, wenn jemand dich darauf anspricht, dass man plötzlich wütig wird. Oder man wird irgendwie zwanghaft. Man muss das machen. Im 1. und 2. Könige wird die Geschichte von Israel ja beschrieben. Die Geschichte von Israel in der Zeit der Monarchie und Könige, was sie da haben, wird so aufgelistet. Ihr kennt das vielleicht auch. Es geht meistens so, dass zuerst dann der Name aufgeschrieben wird und dann nachher, wenn er den Thron bestiegen hat, in welchem Jahr vom Parallelkönig Juda oder Israel. Und dann nachher kommt auch, ob der König Gott treu war oder nicht. Und meistens steht dann, wenn der König Gott treu war, dass er zwar den Götzendienst abgeschafft hat, dass er zwar in den Wegen von David, von dem Vorbild, Königsvorbild gegangen ist, aber dass er Kulthöhne nicht abgeschafft hat. Kulthöhne, das sind immer so die Hügel gewesen, wo man noch Altar hatte, wo man noch Nebengöttli hatte, wo man irgendwelche Kult getrieben hat, die eigentlich eben nicht zu Gott gehört haben. Und da sieht man, dass in Israel genau die Problematik entstanden ist, dass sie zwar Yahweh, Gott, in den Mittelpunkt gestellt haben, dann gesagt, jawohl, wir wollen alle Götzen beseitigen, wir wollen nur noch Gott anbeten, aber die Kulthöhne, wo man so im Alltag innen manchmal so auch noch kurz ein Opfer bringt oder noch etwas vorbeibringt, die hat man dann noch lassen. Und man hat dann zwar Frieden gehabt, aber den Segen, wo Gott eigentlich fürs Volk bereit gehabt, hat man gleich verpasst, weil es ein ständiges Spannungsfeld war zwischen diesen beiden Richtigen. Und ich glaube, dass diese Geschichten auch heute uns auffordern, darüber nachzudenken, gibt es noch Götzendienst in meinem Leben? Habe ich Götzendienst in meinem Alltag drin? Und damit ist auch verbunden die Aufforderung, nicht nur den Götzendienst als solches einzustellen, sondern auch unsere Kulthöhne, die wir haben in unserem Alltag drin, auch die eben zu beseitigen. Die Bibel gibt uns ganz klare Anweisungen, wie wir mit diesen Kulthöhnen umgehen sollen, dass wir sie eben niederreissen sollen, dass wir sie kaputt machen sollen, dass eben dort auch dort Gott den ersten Platz überkommt. Und als erstes möchte ich hier Römer 5, 1 bis 2 anführen. Und ich glaube, gerade damit zeigt es uns, wie wir können, so die Kulthöhne in unserem Leben beseitigen. Oh ja, bin ich da voll im Predigen und merke das. PowerPoint, ja. Römer 5, 1 bis 2. Sind wir nun aus Glauben gerecht gesprochen, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir im Glauben auch Zutritt erhalten zu der Gnade, in der wir jetzt stehen. Und seinetwegen rühmen wir uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Natürlich bedeutet Götze niederreissen, die Kulthöhne zu beseitigen, das allererste Mal, dass wir uns für Jesus entscheiden. Einfach grundlegend, dass Jesus für unsere Schuld ans Kreuz gegangen ist. Wir, die eigentlich hätten müssen sterben, ist Jesus für uns anstelle von uns eben gestorben. Hat Schuld auf sich genommen und ist ans Kreuz gegangen, hat dort unsere Schuld getragen. Aber auch die Tatsache, dass er am dritten Tag wieder auferstanden ist und so gezeigt hat, dass er viel stärker ist als unsere Sünden, als unsere Schuld, als unser Versagen. Und dass wir auf diese Art und Weise eben auch ein neues Leben haben können, das eben ohne Götzen ist. Wo von Gott her prägt ist. Wo so prägt ist, wie das eigentlich im Ursprung geplant war. Es geht um den Herrschaftswechsel. Dass eben nicht mehr Götze unser Leben bestimmt, sondern Jesus unser Leben bestimmt. Aber ich denke, dass der Glauben auch viel mehr beinhaltet. Wir dürfen nämlich an der Gnade teilhaben, wie es hier auch steht. Wir dürfen die Herrlichkeit von Gott, an der dürfen wir teilhaben. Und wenn wir wissen, dass eben nicht unsere Leistung uns zu Jesus bringt, unsere Leistung bestimmt, ob wir Gott genügen oder nicht, sondern ganz einfach das, dass wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist, dann nachher bedeutet das, dass wir eben auch Götze niederreissen in unserem Alltag. Dass wir eben frei sein können, weil nicht Leistung, wir müssen nicht der Leistung opfern, wir müssen nicht den Menschen opfern, wo wir denen genügen wollen, sondern es reicht, weil wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist. Und alles da hat, alles. Die Götzen, die verlangen Leistung, die verlangen Opfer. Zu denen muss man gehen und denen muss man etwas geben, denen muss man irgendetwas liefern. Aber bei Jesus muss man nichts liefern. Sondern er hat uns beschenkt mit dieser Rettung, dieser Gnade. Und darum, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir das verstehen, dass wir eben aus Gnade herausgerettet sind, dass wir nichts dazu beitragen können. Egal, was die anderen sagen. Und manchmal ist es auch so, dass egal ist, was wir fühlen. Wir sind gerettet in Jesus Christus. Wenn Gnade unser Leben bestimmt, dann dürfen wir auch uns selber vergeben. Dann ist der Fehler, den wir gemacht haben, nicht das Ende. Sondern es geht weiter. Weil Jesus dir vergeben hat, hast du dir selber auch vergeben. Die Götzen verlieren zunehmend an Einfluss und die Hoffnung auf die Herrlichkeit, der griechische Begriff, kann auch mit Möglichkeiten von Gott übersetzt werden. Die prägen unser Leben. Hey, und was für eine Sicht haben wir dann, wenn plötzlich wir mit dieser Herrlichkeit von Gott unterwegs sind, wenn wir merken, in unserem Fehler drin, hey, da ist Gott, der uns noch ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung stellt, um mit dem können umzugehen, als das ich überhaupt habe, als das andere Menschen mir überhaupt geben können. Stellt euch mal vor. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, Götze niederzureissen. Und die beschreibt die Bibel im Römer 6, 12 bis 13. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch vielmehr Gott zur Verfügung als solche, die unter den Toten waren und nun lebendig sind. Stellt eure Glieder Gott zur Verfügung als Waffen der Gerechtigkeit. Die Realität von diesen Götzen in unserem Alltag ist knallhart. Es geht um einen Kampf und der Paulus beschreibt ja genau das auch. Es geht um Waffen, er redet von Waffen. Und er fordert uns auf, dass wir den Kampf gegen die Götzen aufnehmen. Und dafür muss man sich ganz klar auf eine Seite schlagen. Die Problematik, die wir sehr oft haben, ist, dass wir zwischen diesen beiden Fronten stehen. Gerade eben auch als Christen, wir stehen so zwischen diesen Fronten in Situationen und denken, oh, welche Seite will ich jetzt? Und dann nachher fangen beide Heer laufen los und dann stehen wir jetzt mit drin und sind so oder so platt. Und ich glaube, dass, gerade wenn es darum geht, die Götzen im Alltag zu besiegen, dass wir uns ganz klar auf Gottes Seite stellen. Dass wir aufhören, halbe Sachen zu machen, weil dann stehen wir zwischen denen, dann geht es sowieso schief. Und wenn du heute Morgen da bist und irgendwo merkst, ich habe eine Situation, wo ich nur halb bei Gott bin oder nicht ganz sicher bin, soll ich mich jetzt in dieser Situation auf die Seite von Gott schlagen, dann nachher, hey, möchte ich dich bitten, dann entscheide dich ganz klar, stand auf die Seite von Gott, weil du wirst sonst einen grossen Schaden davon tragen. Weil das ist ja logisch, wenn man irgendwo, man muss sich mal die Bilder eben von diesen beiden her, sieht man ja, wir sehen diese Mittelalterfilmen, wenn wir da zwischen denen stehen und die kommen da aufeinander zu und dann macht es zack. Ist ja logisch, dann, das kommt nicht gut. Und darum ist es so wichtig, dass wenn wir in unserem Leben drinnen die Götzen erkennen, wenn du jetzt in dem Moment merkst, hey, da habe ich etwas in meinem Leben, das ist zu wichtig, das nimmt zu viel Platz ein. Dass du dem jetzt auch den Kampf ansagst. Du sagst, nein, das will ich nicht. Ich stelle mich ganz klar auf die Seite von Gott, weil er möchte Gott sein und nicht das, was da mein Leben möchte prägen. Vielleicht ist der Feind oder der Götz sehr gross. Es prägt dein Leben schon sehr lang. Vielleicht ist es auch sehr komplex, weil auch noch andere Menschen drin involviert sind. Vielleicht ist ein ganzer Götterpantheon, der dein Leben versucht, irgendwo neu mit zu prägen. Aber ich glaube, dass, wenn du sagst, dass du dem den Kampf ansagst, wenn du ganz klar dich auf die Seite von Gott stellst, dann wird sich etwas verändern. Dann werden die Götzen sichtbar werden und sie werden niedergerissen werden und Gott wird der Herr werden in deinem Leben. Und wie bereits schon gesagt, die Konsequenz von dem, dass Gott Herr ist in deinem Leben, ist, dass du darfst an seiner Herrlichkeit, an seinen Möglichkeiten teilhaben, an seiner Gnade, an seiner Liebe. Und ich glaube, das ist das, wo jeder Mensch sich danach sehnt. Und darum der Aufruf heute Morgen auch, gerade, dass du mal dein Leben durchleuchtest und mal schaust, wo sind denn die Götzen in meinem Alltag drinnen? Wo sind Sachen in meinem Leben drinnen, die viel wichtiger sind als Gott? Und vielleicht ist es etwas, das sich so im Hintergrund haltet, möglichst verdeckt und doch so wichtig ist. Und ich glaube, Gott fordert uns heute Morgen auf, dass wir klare Sachen machen. Dass wir uns ganz klar auch auf seine Seite stellen. Gott ja darum auch gerade in dem Vers, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen. Dass wir anfangen, auf sein Kommando zu hören. Dass er der ist, der sagt, wo wir durchgehen. Und weißt du, was sagt Gott über dein Leben? Dass er dich liebt. Weißt du, was sagt Gott über dein Leben? Dass er möchte mit dir den Weg gehen. Dass er dir hilft. Dass er dir einen Beistand gibt, der dir im Alltag drinnen die Stütze gibt, die du brauchst. Nicht irgendwelche Leute, nicht irgendein Geld, nicht irgendeine Anerkennung, was auch immer. Sondern er ist der dir die Stütze gibt, die du brauchst im Alltag drinnen. Nichts anderes. Und so möchte ich gerade auch in dieser Predigt euch Mut machen, dass ihr euch entscheidet, wieder neu für Gott und die Götzen, die unser Leben manchmal so bestimmen wollen, abzureissen. Vielleicht hast du ganz klar für dich, für Jesus entschieden. In der Hauptsache ist es für dich klar, aber die Kulthöhne sind noch da in deinem Leben drin. Und ich möchte Mut machen heute Morgen, kümmere du dich um die Kulthöhne, weil wenn die weg hast, hey, stell dir mal vor, was dann passieren kann, wenn Gott Freibahn hat. Eben in Israel war immer so das Spannungsfeld dann. Die haben zwar Frieden gehabt, aber haben sich nicht können die Berufung, die Verheißung hineinkommen, die sie eigentlich Gott hätte wollen stellen. Und uns geht es genau das Gleiche auch. Wenn wir so die Kulthöhne in unserem Leben drin haben, die kleinen Götter und Götzli, die uns bestimmen wollen, dann nachher, wir sind nicht wirklich frei. Und ich glaube, dass Gott auch gerade heute Morgen uns möchte auffordern, ausrufen, sagen, hey, mach ganze Sache, mach ganze Sache. Reiss die Götter und Götzli, die da noch nebendran sind, ab. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen. Götzen sind eine Realität in unserem Leben. Jeder von uns ist vom Götzendienst gefährdet. Und darum ist es so wichtig, dass wir unsere Kulthöhne erkennen und nicht reissen. Und das tun wir, indem wir an Jesus Christus glauben, ganz grundsätzlich, dass wir aber auch aus seiner Gnade und aus seiner Herrlichkeit heraus leben können. Und das tun wir aber auch, indem wir diesen Götzen den Kampf ansagen. Wir haben manchmal so die Art, dass wir sehen, wie, ja, ich schaffe es sowieso nicht. Ja, irgendwo habe ich es jetzt über 10 Jahre versucht, es geht nicht. Hey, bleib dran. Wenn du 10 Jahre lang rauchst, versuchst aufhören zu rauchen und du schaffst es nicht, dann nachher bleib dran. Weil Gott möchte dich frei haben. Er möchte nicht, dass du abhängig bist von irgendetwas, sondern er möchte dich frei haben. Bleib dran. Heute Morgen wieder neu den Kampf ansagen. Jawohl, ich möchte. Schlag dich auf die Seite von Gott. Fang wieder neu als Kommando von Gott für genau diese Situation ernst zu nehmen. Und darum auch die Frage, kennst du deine Götze? Prägt den Glauben aus Gnade dein Leben? Hast du den Kampf aufgenommen an diesen Punkten? Ich würde gerne jetzt einfach eine Zeit haben, wo jeder sich selber auch reflektiert. Überlegt, wo habe ich denn meine Götzen im Alltag? Oder wo sind so die Kulttöne, die mein Leben bestimmen wollen? Und dass wir sie Gott angehen, wieder neu uns dafür entscheiden. Darf ich dich bitten, Simon, dass du so wie einen Klangteppich gibst und dass wir eine Zeit haben vom ja, vor Gott kommen und sich auch prüfen lassen von Gott her. Wir werden dann nachher ins Abendmahl hineingehen und ich finde das Abendmahl wirklich so etwas Geniales, was Gott uns geschenkt hat. Weil man kann etwas festmachen. Und nicht nur in dem, dass man es gedanklich macht, sondern in dem, dass man eben auch etwas tut, schmeckt. Und ich möchte euch Mut machen, wenn ihr jetzt Sachen merkt in eurem Leben, wo Götzen sind, und ihr euch die wirklich Gott angebt, dann nachher macht das auch fest im Abendmahl drin. Weil dort bekennt ihr ja dann nachher auch, dass Jesus euer Herr ist. Nehmen wir uns doch die Zeit und ich würde die Zeit dann mit einem Gebet schliessen. Ich möchte auch Raum geben jetzt dafür in dieser Zeit, dass wenn Eindrücke da sind, ergänzend die Bibelverse oder so, ist das gut, dann nachher kommen wir führen und sagen das oder vom Platz aus, tun es einfach mit reingeben, weil ein jeder habe etwas. Ich weiß nicht, ob das eine Verletzung ist von einer Beziehung, eine Ehe oder eine Freundschaftsbeziehung oder ob es auch sonst einfach in der Familie irgendetwas schief gelaufen ist. Und ich sehe einfach, wie das Loch dein Leben prägt. Wie alles eigentlich sich um das herum dreht und wie du so gar nicht frei bist. Und ich höre Gott, wenn er sagt, gib mir das an. Ich möchte es heilen, ich möchte es wiederherstellen. Das Loch soll wieder vollständig zugehen. Das ist seine Verheißung an dich. Das Loch soll nicht dein Leben bestimmen, in deinem Herz, sondern Jesus soll es bestimmen. Und er möchte dich heilen, möchte dich wiederherstellen. Lass los, jetzt in dem Moment. Gib genau diese Situation jetzt ab. Du wirst erleben, wie Freiheit in dein Leben hineinkommt. Wie eine neue Entspanntheit auch kommt. Danke dir vielmals, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du alles gedreht hast. Danke dir vielmals für die Hoffnung, die wir durch das haben. Danke dir vielmals, dass wir in eine Lebensqualität hineinkommen dürfen, die wir uns nie können vorstellen ohne dich. Du siehst aber auch, wie wir herausgefordert sind, dass immer wieder neu, wenn so die Götzli unser Leben anfangen zu prägen, andere Sachen, andere Menschen, wenn wir bestimmen, wer wir sind, was wir sollen. Und Herr, wir wollen dir gerade heute Morgen einfach all die Situationen und auch Menschen angeben, die das tun. Und wenn dich wieder neu als Herr in unserem Leben annehmen, gerade auch an diesen Punkten, an diesen Stellen. Danke dir, dass du durch deinen Geist auch zu uns redest und uns auch hilfst, dass wir den Weg mit dir gehen dürfen, dass wir dich als Herr in unserem Leben haben. Danke dir.